Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Und schön, dass Sie dabei sind. Heutiges Thema: Generationen am Arbeitsplatz verbinden. In vielen Unternehmen prallen Generationen auf und manchmal auch aneinander. Dies bedeutet Chancen und Risiken zugleich. Wie können die verschiedenen Generationen voneinander lernen? Kann die Neugierde, das IT-Verständnis der jungen Kräfte mit den Erfahrungen und der Gelassenheit der Best-Ager kombiniert und somit zum Erfolg führen und dabei eine neue Unternehmenskultur schaffen? Das möchte ich mit unserem heutigen Gast Ulrike Krämer besprechen. Sie blickt auf eine über 25-jährige internationale Karriere als Führungsfrau in internationalen Werbeagenturen, als Geschäftsführerin einer Employer Branding Personalberatung, langjährige Managerin und Förderprofessorin einer der besten Nachwuchsschmieden Deutschlands. Mit ihrer pragmatischen Hands-on-Mentalität, ihrer Kreativität, gutem Gespür für Trends und Menschen schafft sie so einiges, was andere gerne verschieben. Ihr breites Fachwissen und die erfolgreiche Begleitung von über 350 Brands, Cultures und Unternehmen bei Innovationen, Transformationsprozessen und Marktherausforderungen machen sie zu einer begehrten Beraterin der Wirtschaft und Politik mit breitem Netzwerk. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Ulrike Krämer. Hallo Ulrike.
Hallo André.
Ja, möchtest du dich denn unseren Zuhörern einfach mal selber vorstellen?
Das war doch schon eine ganz gute Einstellung und sehr viel mehr brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht sagen, weil wir gehen ja dann wahrscheinlich gleich in ein Gespräch, in ein lockeres Interview und ich denke, da wird sich das eine oder andere noch herausstellen. Aber so ganz grob gesprochen ist, dass ich eben viele, viele Jahre meines Lebens damit verbracht habe, mir genauer Menschen und entsprechend auch Zielgruppen, wie wir es ja nennen, ob man es jetzt vom Marketing, vom Konsumentenbereich her betrachtet oder ob man es am Ende von der Employer und von der Recruiting und dem Humanismus aus betrachtet. Es gibt viele, viele Blicke auf das Ganze, aber eins ist ganz sicher, wir haben ein Demografieproblem und aufgrund dieser Tatsache haben wir da auch jetzt lange, lange Zeit einiges versäumt, was ich jetzt voranbringen möchte.
Ja, du sagst, du bist Generationsbotschafterin. Was ist das und was machst du?
Eine Generationsbotschafterin ist so gemeint, dass ich zwischen den Generationen vermittle, Brücken baue und versuche, insgesamt Strukturen, Prozesse und das Verständnis untereinander in den Firmen, in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft, in Verbänden voranzubringen.
Und welche Hauptaufgabe siehst du dann da?
Meine Hauptaufgabe ist, dass es ja inzwischen wohl nicht mehr so von selber gelingt, dass die Generationen nicht mehr so zusammen sind, wie sie es früher vielleicht einmal waren. Viele Dinge, die wir für selbstverständlich gehalten haben, sind nicht mehr selbstverständlich. Und auch ganz genau in den Unternehmen haben wir entweder ein Nachwuchsproblem oder wir haben ein Problem, dass eben die Fachkräfte länger bei der Arbeit bleiben möchten, als sie dürfen. Und wir haben das nächste Thema, was auch dazu kommt. Es fehlt auch der gut ausgebildete, leistungsbereite Nachwuchs überall in allen Ecken. Auch das, was wir jetzt als Lösung haben aus dem Ausland, reicht nicht, um das Problem, was wir bisher irgendwo ein bisschen, muss man sagen, leider auch verpennt haben. Wir haben einige sehr, sehr gute Leute rausgelassen. Die hätten noch länger im Betrieb sein müssen mit ihrem ganzen Wissen und ihrer Erfahrung. Und auf der anderen Seite eben haben wir nicht genug getan in Deutschland, in der Gesellschaft, in der Politik, um dann auch das Thema Nachwuchssicherung eben auch besser anzutreiben und zu lösen.
Danke erstmal. Ulrike, gab es ja nicht immer schon Generationskonflikte, Generationsprobleme, dass unsere Großeltern gesagt haben, naja, die Jugend, und heute sagen wir zu unseren Kindern, naja, die Jugend. Gab es ja nicht immer schon Konflikte?
Naja, es ist, glaube ich, der Umgang damit hat sich verändert, nicht? Also wir sind ja jetzt in einer Gesellschaft, wo wir Älteren, also ich zähle mich dazu, ich gehöre zu der Generation der Best-Ager, finde ich den Begriff auch schöner, als wenn man dann eben gleich von Babyboomern oder eben manche reden dann auch schon von Silver Surfer, was dem Ganzen ja überhaupt nicht gerecht wird, dass diese Generation jetzt manchmal auch schon einiges von den Jüngeren lernt. Und nicht mehr so, wie es früher war. Also als ich angefangen habe, da war das ganz klar. Man kam in eine Firma, es gab eine ganz klare Hierarchie. Es gab dieses Prinzip der Seniorität. Ich habe noch ganz klar nach oben geguckt. So hat man das auch gesagt und so war es auch. und man hat gefälligst das zu tun, was dort gesagt wurde. Also das heißt, es gab da gar keine Konflikte, weil sie nicht sein durften. Und wenn sie da waren, dann wurden die auch relativ radikal mitunter in bestimmten Strukturen auch gelöst, nämlich negativ gelöst. Und in der heutigen Zeit hat sich das Verhältnis zwischen den Generationen eben insgesamt verändert. Ich glaube, das Kritikbewusstsein, dass die Jungen sagen, die Alten sind ein bisschen komisch und die Alten sagen, die Jungen sind aber auch nicht mehr das, was wir mal waren, das ist ganz normal. Da hast du vollkommen recht. Aber die Art und Weise, wie wir das jetzt lösen und wie wir miteinander umgehen in der Arbeitswelt, da muss sich was ändern. Da können wir nicht mehr mit den alten Lösungen arbeiten und es wird aber noch leider nach diesen alten Lösungen und Strukturen gearbeitet und die Hierarchien, auch wenn wir da 50 Mal von New Work sprechen und überall diese Hashtags sind, es ist eben noch so, es ist noch Old Work und es sind auch noch Old Structures, sodass da eben halt auch vielleicht in der Hinsicht das eine oder andere nachjustiert, nachkorrigiert oder restrukturiert werden dürfte. Und da möchte ich auch wiederum ansetzen, natürlich auch nicht mit so einer Hauruck-Methode, sondern mit einer sensiblen, humanistisch orientierten Methode und letztendlich eigentlich auch noch nicht mal eine Methode, sondern eigentlich ein gegenseitiges Abstimmen und Justieren in Richtung wirkliche Firmeninteressen. Was passt und was könnte hier gut sein? Und wenn wir Lösungen brauchen, wo könnten die sein? Also auch mal mit so einem Querblick da drauf zu gucken, auch mal mit Kreativität, Ideenreichtum, was ich ja in großer Menge habe. Ich komme ja aus einer Kreativindustrie. Ich habe auch sehr, sehr viel Zeit mit Innovationsthemen, Trendthemen und Zukunftsthemen verbracht. Und das macht mir eben auch sehr viel Freude.
Mhm. Klasse. Du sagtest gerade, Wissen geht verloren. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn eben halt die 50 plus nicht weiter gefördert werden, gefordert werden, also einfach das Aus am Arbeitsplatz ist, dann geht natürlich Wissen verloren. Wie siehst du das?
Ja, das ist genau der Punkt. Also letztendlich wurde ja jetzt manchmal gleichgesetzt. Wir sind jetzt in der Digitalisierung, in der Transformation. Das, was die jetzt haben, das brauchen wir nicht mehr. Das war aber eine Fehlbezeichnung oder also ein Trugschluss. Und wir stellen jetzt zunehmend fest, viele große Firmen stellen fest, dass doch das Wissen, was wir jetzt mittransportieren, also ob es jetzt eine Firmenkultur ist, sei es eben das Wissen über die Entstehung von bestimmten Marken, von Strukturen, warum sind wir hier dorthin gekommen? Das ist manchmal trotzdem auch, wenn man jetzt ausdrücklich nur in die Zukunft gerichtet schaut, immer gut zu wissen, wo man hergekommen ist und was man schon ausprobiert hat. Nicht im Sinne von, das haben wir alles schon gemacht, das brauchen wir nicht. Das sind die Tradierten, die Alten, die sich auch nicht mehr verändern wollen, sondern im Sinne, lass uns das nochmal angucken. Da haben wir doch vielleicht noch was irgendwo in der Schublade. Lass uns das nochmal angucken. Wo war damals da die Fehlerquelle oder was konnten wir aus diesen Art von Prozessen lernen? Und das auch mitzunehmen in das Knowledge, ja, ist ja nicht ohne Grund so, warum Firmen, die manchmal über 10, 20 Generationen existieren unter Namen, sind fusioniert, haben sich mit anderen zusammengetan, haben an anderen Märkten etwas gemacht oder neue Produktbereiche hinzugenommen. Aber warum sind die besonders resilient? Und das ist oftmals auch das Geheimnis, sich an die Mitarbeiter zu halten, besonders lange auch eben gute Leute bei sich zu behalten und auch immer wieder über die gute Mundpropaganda in den Regionen, wo sie sehr stark prägend oft tätig waren. Ich denke da zum Beispiel auch an die Siemens AG. Die hat ja nun auch schon rauf und runter und lösen und wieder zusammenkommen. Ich komme auch ursprünglich mal aus so einer Siemens-Familie. mein Großvater war bei Siemens und meine Mutter ist natürlich ihr ganzes Jugendleben dann umgezogen. Also man lebt da so mit. Und ich denke, das führt dann auch dazu, dass dann eben halt in solchen Regionen dann eben auch der Nachwuchs dadurch gesichert ist, weil man eben halt viel für die Region tut. Da hat man sowas wie eine Corporate Governance, man hat eine Aufgabe vor Ort. Wir können das in Hamburg festmachen an der Otto-Familie, die sich auch sehr stark eben in diesen Bereichen einbringt. Und dadurch eben halt natürlich auch die nächste Generation Nachwuchs und das Behalten des alten Wissens eben halt auch gesichert ist. Also ich denke schon, das macht sehr viel Sinn, auch mehr in Lebenszyklen zu denken und nicht immer nur von einer Ressource zu sprechen im Sinne von einer Erfolgs- oder Geldressource, sondern eben auch mal längerfristig zu denken und zu sagen, das Menschliche, das Human Capital, hat man das ja auch häufig genannt, aber eben vielleicht auch wieder in der falschen Diktion, dass man eben sagt, wir können eben an den Menschen festhalten und da hat die ganze Firma etwas davon. Die Stabilität der resilienten Best Ager, was ja inzwischen auch bekannt ist, sie sind extrem leistungsfähig, sie arbeiten auch wirklich um ein Vielfaches mehr, stundentechnisch, ohne zu murren. Das ist vielleicht jetzt so, die würden auch 4-Tage-Woche machen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt blöd sind. Aber es geht darum, wir sind es gewohnt. Also es sind echte Leistungsträger gewesen. Sie sind extrem gut ausgebildet, oft mehrsprachig in der jetzigen Generation. Und das können wir keineswegs so sehen bei der jüngeren Generation, die jetzt kommt. Da haben wir zwar auch eine extrem gut ausgebildete Schicht, aber wir haben auch die andere Seite, abgebrochene Bildungskarrieren und natürlich auch welche, die jetzt erst ihre Bildung aufsetzen, weil sie aus anderen Herkunftsländern kommen und so weiter oder eben schwierigere Bedingungen zu Hause haben. Also da müssen wir eben schon ein bisschen mit und umlernen und da können die älteren Mitarbeiter im Betrieb auch hilfreich zur Seite sein und diese Aufgaben mit übernehmen. Das ist einfach, man muss mal das Ganze ein bisschen anregen, also nicht immer nur so in alten Strukturen denken, da muss auch mal was auf den Kopf gestellt werden.
Ja, und ich denke, also ich stelle mir das immer so vor, ein Unternehmen ist immer erst eine leere Hülle und die wird gefüllt mit Leben, mit Menschen. Ja, und wenn diese Leistungsträger, ich sage es mal im Maschinenbau, es geht um Engineering als Beispiel, wenn dort diese Leistungsträger verloren gehen, also die vielleicht rausgekickt werden, wie auch immer, geht so viel Potenzial und so viel Wissen verloren, das kann die Nachwelt gar nicht mehr nacharbeiten. Und das kann wirklich schädlich sein für das Unternehmen. Weil wenn da Reklamationen kommen, gerade im Maschinenbau, wo es uralte Maschinen gibt, die irgendwo wieder repariert, konstruiert und so weiter werden müssen, gibt es natürlich da Probleme. Also ich kenne da einige Fälle, wo die tatsächlich die Rentner wieder zurückgeholt haben und sagen, ihr müsst uns jetzt helfen. Ne? Und dann steht man ja schon wieder da, ein Spagat zwischen Kunde, Lieferanten und Personal. Das sind ja auch Energien, die dann verbrannt werden, die unnötig wären in diesem Bereich. Ne? Aber warum, wenn jetzt eben halt diese Menschen 50 plus doch früher rausgesetzt werden, warum ist es denn schwieriger, dort eine neue Anstellung zu erhalten. Was ist deine Erfahrung?
Ist es immer schwierig. Für jede Firma ist es immer schwierig, von draußen gewachsene Persönlichkeiten einzustellen. Das hat man schon immer das Problem gehabt. Das hat man auch mit jüngeren Führungskräften, wenn der Headhunter sozusagen den empfohlen hat. Und man kommt aus einer anderen Unternehmenskultur. Das sehen wir bei Fusionen, wie da Kulturen aufeinander stoßen und nicht zusammenpassen. Und so ist es natürlich auch bei Menschen. Menschen sind eben auch geprägt von ihrer Region, von ihrer Branche, von großen oder kleinen Strukturen. Also man sagt dann auch häufiger, der Headhunter sagt ja nicht umsonst, waren Sie vorher bei einer Weltagentur oder waren Sie bei einer kleinen inhabergeführten Agentur? Ja? So nach dem Motto Chaos versus Struktur. Nicht? Und das ist auch bei großen Branchen so oder großen Konzernen so. Und in der Hinsicht ist das natürlich immer ein Risiko, wenn man den älteren Mitarbeiter nicht mehr hat und dann plötzlich feststellt, wir brauchen wieder diese Expertise aus dieser Zeit oder den und den Mitarbeiter, der jetzt diese Maschine plötzlich wieder bedienen soll. Passiert ja auch manchmal, eine Maschine fällt aus und man muss dann doch wieder die ältere Maschine nehmen. Oder man arbeitet mit, ich hatte das oft als Dienstleisterin, dass wir hatten ganz neue Computerprogramme und dann haben wir mit einem Dienstleister gearbeitet in einem großen Konzern, Namen will ich nicht nennen, die dann plötzlich wieder ganz alte Computerprogramme benutzt haben. Quark zum Beispiel, wo wir gesagt haben, wer benutzt denn jetzt noch Quark? Nicht? Also um mal auf Apple-Welt zu gehen. Und das waren so Dinge, wo man dann froh war, dass da noch der eine oder andere Mitarbeiter war, der das noch konnte. Nicht? Oder wenn jetzt jemand als Kunde kam und sagte, ich hätte gerne die Vorlage für die Filmproduktion noch als illustratives Storyboard, noch handgemalt, damit ich mir das genau vorstellen kann, Schritt für Schritt, wie dieser Filmablauf ist. Dann suchen Sie mal in der jungen Generation diejenigen, die jetzt noch in der Lage sind, händisch ein Storyboard zu illustrieren. Nicht? Das sind heute fertige Illustratoren, die kosten das Fünffache. Und früher war das eine Grundausbildung bei Grafikdesignerin, dass jeder natürlich händisch Typografie, Schriften also und Logos und Design und auch die ersten Skizzen im Fashion Design war völlig selbstverständlich, dass die Kataloge, so die Doppelseiten und so weiter auch fürs E-Commerce, man muss ja später irgendjemand beschäftigen, der dann die Fotos und die Emotions macht. Nicht? Also insofern, da sieht man auch schon, manchmal ist man dann wieder froh. Und was ist dann passiert? Wenn wir heute zu Meetings gehen oder Konferenzen besuchen, da dann ist da immer dieser Illustrator, der dann Buch führt oder so diese kleinen Briefings dann malt, ne, während der Konzernsgeschichten. Und dann muss ich immer so lachen, weil das war mal eine Zeit lang schon längst verschrien. Da wollte man diese ganzen Leute schon rausschmeißen und hat dann an den Universitäten überlegt, ob man das Fach Illustration oder Maling überhaupt noch braucht. Und jetzt sieht man das eben sehr gerne und sagt, Mensch, ich will mal wieder so einen kleinen Erklärfilm haben, wo das alles so gemalt ist und wo das eben doch irgendwie so eine menschliche Note bekommt oder eben die Comics und so. Also ich sage nur ein Beispiel aus meiner Branche, wo man das sieht, dass das durchaus in der Neuzeit wieder seinen Reiz bekommt und plötzlich wieder zurückgeholt wird.
Ja, ich muss gerade schmunzeln, wo du gerade sagtest mit diese Zeichner, die es gar nicht mehr gibt. Da fällt mir so die alte Sendung Dalli Dalli ein. Da gab es Oscar, den Schnellzeichner, ne? Der fiel mir ein, der innerhalb von ein paar Sekunden das ganz schnell irgendwo dann illustrierte. Ne? Ja. Aber was gibst du denn für Tipps den Menschen, die jetzt über 50 sind, ihren Job verloren haben, sich was Neues suchen müssen, vielleicht jetzt auch Post-Corona? Welche Tipps gibst du denen denn mit?
Naja, das ist eben immer so eine Sache. Also ich bin ja eben gerade kein Freund von diesen Tipps. Ich hatte jetzt gerade kommentiert in LinkedIn, dass mir zunehmend diese ganzen Live-Planer, die einem dann schreiben, also ich zeig dir, wie du dich anziehen musst oder ich bin Friseur-Spezialist oder der Nächste kommt mit Fitness und der andere sagt, wir müssen mal deinen Lebenslauf nochmal von hinten bis vorne oder streich doch mal die Hälfte weg oder die ersten 20 Jahre interessiert keinen Menschen oder du hast ein Problem. Nicht? Und ich habe da argumentiert, vielleicht sollten wir es mal von der anderen Seite her sehen. Vielleicht haben nicht die Kandidaten das Problem, sondern vielleicht sollte man mal dieses Umstyling an der Stelle machen von denjenigen oder bei den Maschinen, wenn es heute automatisierte KI-Passings sind, die so einen Lebenslauf scannen sind oder ob es die Entscheider sind oder die vielleicht die Anfänger im Human Resources. Ich weiß ja nicht, wer da diesen Auftrag bekommt. Meistens ist es nicht der Personalvorstand. Also da müsste man vielleicht noch mal gucken, wie gehen die eigentlich heute an solche Ausschreibungen ran und haben diese 50 plus dann überhaupt eine Chance? Aber andersrum gesagt, wenn man denen dann Tipps gibt, dann verunsichert man die Kandidaten noch umso mehr. Dabei verfügen sie über einen riesen breiten Horizont. Natürlich gibt es in jeder Altersklasse so eine und solche. Da gibt es, ich sage immer, bei den 20-Jährigen gibt es die Schnarchdrüse, die gibt es natürlich auch bei den ab 50-Jährigen. Und die schlecht ausgebildeten ab 50-Jährigen gibt es genauso wie die nicht so gut zu verkaufbaren 20-Jährigen. Nicht? Also ich sage ja, also insofern, ich würde gar keine grundsätzlichen Tipps geben. Ich würde einfach nur sagen, es braucht natürlich diesen Topf und diesen Deckel. Und da ist natürlich die Frage, da würde ich schon darum bitten, an den Markt, und ich habe natürlich das auch schon in meinem kreativen Kopf schon manches Mal überlegt, was kann man da wirklich bieten? Welche Art von Plattformen oder Modellen müsste man bauen, dass beide Seiten sich finden? Nicht? Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber ich, wie gesagt, ich möchte gerne da abkehren von diesen ganzen Coaches, Lifestyle-Coaches, die eben dann an diese armen Menschen rangehen und dann am Endeffekt, also zu einem Zeitpunkt, wo sie stark verunsichert sind und auch wahrscheinlich nicht mehr nach einer Weile so viel Geld für so etwas ausgeben können und wollen, denen dann einzureden, es läge an ihnen. Ich glaube, es gibt auch zum Teil einfach keine Angebote zurzeit. Und ich denke, das ändert sich bald. Nicht? Also Corona geht ja jetzt dem Ende zu, hofft man, dass jetzt der Arbeitsmarkt wieder anzieht. Und ich denke auch, die Firmen werden das von selber merken, dass sie da, was sie sich so vorstellen, dass der Obstkorb oder das Fahrrad oder irgendwelche anderen Dinge, die heute obligatorisch in der Stellenanzeige drinstehen, dass die nicht mehr ziehen. Es braucht andere Argumente. Wir sind auch im Zeitalter der Diversity. Man kann nicht mehr alles mit den Menschen machen. Das wird kritisch hinterfragt. Gerade die Generation X, die Generation Z und Y gucken da sehr kritisch hin. Welche Attitüden hat eine Firma? Welche Wertesysteme sind hinterlegt und so weiter? Es gibt auch die Bewertungsportale, die ein Übriges tun. Und ich denke, da wird es ein Umdenken geben. Das hoffe ich und denke ich auch.
Ja. Ich glaube auch, dass jeder Bewerber, Bewerberin authentisch bleiben soll. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Egal, wer was sagt, das musst du so und so machen. Das kann man ja annehmen. Diese Tipps, auch wenn du keine Tipps jetzt geben möchtest, ne, denke ich schon, dass man sicherlich das ein oder andere sich abgucken kann. Ja, das haben große Marken, haben auch von anderen abgeguckt und das gecovert oder wie auch immer für sein Ding dann, aber auf seine Fasson irgendwo rüber rübergebracht. Ja. Das finde ich schon irgendwo wichtig, dass man vielleicht dem einen oder anderen Kandidat, gerade hier bei Hidden Candidates, wo wir auch ein Portal haben, wo wir eben halt Führungskräfte und Familienunternehmen zusammenbringen. Und ich glaube auch, dass in Zukunft mehr die Unternehmen sich die Kandidaten angucken beziehungsweise sich dort bewerben müssen. Das ist irgendwo ein Umkehrmarkt, weil in Zukunft werden die Führungskräfte, Fachkräfte immer weiter fehlen. Ja, und dann wird man dankbar sein, dass es die 50 plus noch gibt.
Genau, das ist eben der Punkt. Also ich denke aber, bei euch ist ja auch ein ganz anderer Ansatz. Da geht es ja darum, das Beste und die wunderbaren Diamanteneigenschaften eines Menschen herauszuarbeiten, wie ich immer so schön sage. Also, dass man sagt, also es ist eben noch nicht auf den ersten Blick vielleicht immer erkennbar, der eine oder andere, der zu laut ist, der hat ja diese leisen, intelligenten, tollen Eigenschaften, die noch nicht entdeckt sind. Und der leise ist, der könnte ein bisschen doller vielleicht das eine oder andere, was er wiederum in sich noch trägt, herausarbeiten. Und das finde ich das Gute bei euch, alleine schon der Ansatz, dass man über die Werte eines Menschen kommt, die dann auch passen müssen, ist etwas, was man auch durchaus ja ganz neuartig dann eben matchen kann. Aber einfach nur, was ich meinte, war einfach nur immer sozusagen, also so ein Fitnesstrainer an die Seite zu stellen, so mit der Unterstellung, der ist jetzt nicht mehr fit, ne? Oder eben, wie gesagt, der muss ein Umstyling kriegen, der passt nicht mehr. Oder wie gesagt, dieser Lebenslauf, kürzt das mal weg, man hat ja Angst vor dir, oder du bist ja schon viel zu teuer, wo dann die Kandidaten sagen, wir sind ja gar nicht gefragt worden, was wir kosten, ne? Das nimmt man einfach an, genauso wie man einfach annimmt, dass jemand, der 50 plus ist, keine Ahnung von Digitalisierung hat, wo ich dann immer sage, mein erster Kunde, mal als Beispiel, den ich hatte in der Werbeagentur, der hieß Misco EDP Supplies, heißt Misco EDV Zubehör. Ne, da steckt schon das Wort drin. Das war am Anfang meiner Werbekarriere. Ne, da hatte ich einen europäischen Kunden und da mussten wir einen Katalog für mehrere Länder in Europa herausbringen. Ich war dort die Kundenberaterin und hatte den ganzen Tag mit Switches und welchen anderen Zubehör, Endlospapier gab es damals noch und sowas. Und da hatte ich nur mit EDV-Zubehörleuten zu tun und IT-Lern und solchen, also eigentlich hauptsächlich auch Männer zu der Zeit, muss man auch sagen. Und das war doch damals schon gang und gäbe. Also jetzt zu unterstellen, wir wären jetzt, wir sind zum ersten Mal jetzt digital oder online, nicht? Das ist einfach nur Unterstellung. Das sind so einfach so Vorurteile. Und das meinte ich mit diesen ganzen Ratgebern, die immer an der falschen Stelle rumbasteln. Ne? Also das war nur so ein kleiner Schwank, weil man das ja meistens immer von der anderen Seite her sieht. Nicht? Und da hast du vollkommen recht. Es wird in Zukunft ein Arbeitnehmermarkt geben und nicht mehr den Arbeitgebermarkt. Das ändert sich ja auch gerade.
Ja, du warst ja etliche Jahre, warst du ja, Ulrike, Geschäftsführerin einer Employer Branding und Media Personalberatung, hast du ja gerade gesagt. Was hast du denn aus dieser Arbeit als Unternehmerin mitgenommen?
Also ich kam da ja wie oft in meinem Leben wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe aber auch tatsächlich ein eigenes Kind gekriegt, also so ist es nicht. Aber da, durch meine Ehe damals, der Mann war eben Personalberater und irgendwann, als ich dann Mutter wurde, war das dann eine Zweckmäßigkeitsentscheidung meines Mannes, dass ich nicht mehr in die Welt hinausgehen sollte. Und okay. Ich war ja weltweit Koordinatorin da in der internationalen Werbeagentur vorher. Und das war ja klar mit so einem kleinen Baby, dass ich da jetzt nicht mehr durch die ganze Welt nach Mexiko oder Asien oder sonst wo fahren kann und auch entsprechend eben dann in der eigenen Firma ja gut aufgehoben bin. Und so bin ich dann tatsächlich in diesen Bereich hineingekommen und meine Erkenntnisse aus der damaligen Zeit, da denke ich manchmal, Mensch, eigentlich müsstest du das jetzt wieder anwenden, weil das war gerade so eine Zeit, wo alles eben gleich aussah. Also wenn man eine FAZ aufgeschlagen hat oder eine Süddeutsche Zeitung, dann sahen die ganzen Anzeigen immer gleich aus. Groß, hässlich, quadratisch und immer die gleichen Wordings, die gleichen Texte und alles Mögliche. Und mir ist auch unter anderem zu verdanken aus dieser Zeit, dass die Welt dort bunt wurde, nicht? Also es kamen Fotos, ich habe Branding eingeführt, also muss man wirklich so sagen, da war ich eine ganz große treibende Kraft. Ich war, glaube ich, auch mal 5th größte Mediaschaltagentur in Deutschland und ich habe dann eben halt meine ganzen Erkenntnisse über Brands, die ich ja nun in vielfältigster Form habe aus meinem internationalen Werbeleben, habe ich da natürlich mit reingebracht und habe auch insbesondere die internationalen Kunden betreut, weil ich dann eben in Englisch und in Deutsch texten konnte und so weiter und habe dann eben tatsächlich dort Unterschiede reingebracht. Ich habe mal schmissig getextet, ich habe auch mal ganz neuartige Zielgruppen gesucht, nicht? Also ich weiß noch, da kam damals diese Callcenter auf und suchte man überall in Deutschland Callcenter-Mitarbeiter, war alles ausgefressen und gab nichts mehr. Und da habe ich eine Oma-Initiative gegründet, nicht? Und habe dann eben gesagt, habe da so eine Oma gezeigt mit einem Foto mit so einem Hula-Hoop und habe dann für meinen Kunden Hutchinson Telekom, Orange Telekom, war, glaube ich, sogar der Obermann damals in der Firma tätig, der Geschäftsführer. Und da habe ich solche witzigen Anzeigen geschaltet, die dann eine unheimliche Zugkraft hatten. Und ich habe tatsächlich geschafft, dass dann eben ganz neuartige Frauen dort eben eingestellt wurden, nämlich so Omas, die eben Langeweile hatten oder eine tolle Stimme und genau wussten, mit jedem Problemchen umzugehen. Also das war dann hinter das Top-Personal. Und ich bin dann da also überall rumgereicht worden als Ideenfinderin, weil ich eben genau so meine Kunden betreut habe, dass ich gesagt habe, Mensch, wollen wir nicht mal was Neues ausprobieren? Und das ist meiner Ansicht nach jetzt auch wieder der Fall. Also wenn ich jetzt Stepstone mir angucke und überall, wo ich Stellenanzeigen sehe, dann denke ich immer, das ist das Grauen. Da kann man Copy and Paste sagen, ne? Also eine Anzeige klingt wie die andere. 20 bis 40 Aufzählungen, wie der Mensch eben mit welchen Eigenschaften und technischen Begabungen eben ausgestattet sein möge, wo man dann eben halt eher die Menschen abschreckt, als dass man dort wirklich selektiv tätig ist, weil selbst der Techniker oder der Experte sozusagen sich abgeschreckt fühlt von dieser Flut an der Punkten, die man abarbeiten muss. Und wir wissen heute auch, dass zum Beispiel Frauen sich besonders abgeschreckt fühlen und dann häufig sich gar nicht bewerben. Also insofern, wenn man jetzt wirklich divers und anders und neuartig seine Fachkräfte finden will, muss man da eben auch unbedingt wieder ran. Also es wäre vielleicht auch wieder das Zeitalter für eine gescheite Employer Branding Agentur. Aber ich bin ja immer so im Leben so, ich gehe ja selten zurück, ich gehe immer vorwärts. Und damit habe ich jetzt auch mit der Funktion als Unternehmensberaterin, als Generationsbotschafterin, habe ich, glaube ich, diese Funktion auch in ein Konzept hineingegossen. Und ich glaube, die Leute, die mich reinlassen und die sich von mir beraten lassen, die bekommen halt dann auch das ganze Konzept, nicht? Und das ganze Wissen, was ich da in der Hinsicht mit einbringen kann.
Was kannst du denn also aus dieser Arbeit als Unternehmerin nochmal uns wiedergeben, beziehungsweise was hast du mitgenommen?
Also ich kann natürlich sagen, es ist immer anstrengender, als wenn man eben Angestellter ist. Das muss man wirklich sagen. Man hat ganz andere Risiken, ganz andere Ängste. Also ich habe ja nicht nur gute Zeiten mit meinem Ex-Mann gehabt, sondern auch eben Zeiten, wo dann zum Beispiel ein Geschäftsführer gegangen ist, hat die Hälfte der Kunden mitgenommen und so weiter. Also da gab es wahnsinnig wackelige und unsichere Zeiten. Und es war auch oft so, wir waren ja so 35 Mitarbeiter so im Endeffekt und hatten einige Niederlassungen eben mit, aber eben auf einem hohen Niveau, also weil das ja Unternehmensberater waren, die haben dann auch so ein Büro geführt, ne? Das musste auch erstmal reingeholt werden an Umsatz. Und ich erinnere, dass das oft Zeiten waren, wo man eben Freizeit, private Dinge zurückstellen musste und alle sind in Urlaub, nur wir nicht, ne? So nach dem Motto. Oder bei mir war oft Urlaub in Europa, so wie mein Mann dann immer sagte, wir müssen in 2 Tagen spätestens wieder zu Hause sein. Also wenn jetzt mal Alarm war, nicht? Und so weiter. Also wir waren wirklich noch nicht so diese 5. Generation, wo dann manchmal vielleicht der eine oder andere im Familienunternehmen dann vielleicht auch sagen kann, ich muss nicht immer jeden Tag da sein, sondern wenn man so in der ersten Generation eines solchen Familienunternehmens ist und sei es dann eben auch ein kleines, dann ist das eben halt auch wahnsinnig viel Arbeit, Verantwortung und man muss sehr resilient sein und krisensicher.
Ja, und auf vieles verzichten sehr wahrscheinlich.
Ja. So ist es. Also es war nicht unbedingt so, dass man nur Freude hatte daran, aber trotzdem hat es Spaß gemacht, weil diese Gestaltungskraft, die war wahnsinnig interessant. Und auch dieser Umgang in unserem Fall mit diesen ganzen Branchen und diesen ganzen Herausforderungen, das waren natürlich tolle Zeiten. Und das hat einen natürlich auch wahnsinnig mobilisiert, mich zumindest, also inspiriert und mobilisiert. Also insofern waren das auch tolle Jahre. Ich habe auch zum Beispiel 8 oder 9 Jahre mit Jill Sander gearbeitet und so weiter. Ich habe tolle Kunden gehabt und die waren auch sehr treu und loyal und das war natürlich auch ein ganz tolles Erlebnis, was ich selbst auch mitbestimmen und mit einsteuern konnte. Und das hat mich natürlich sehr befriedigt, weil ich da so diese Zusammenhang zwischen Schaffen und Erledigen, ne, und Machen und auch sehen, wie Früchte sich tragen und uns entwickeln. Und dann habe ich zum Beispiel auch als Ausbilderin ja gearbeitet. Wir hatten jedes Jahr mindestens eine Auszubildende, wenn nicht 2. Die haben wir natürlich dann auch für den gesamten Markt dann ausgebildet. Und das war natürlich auch eine wichtige Aufgabe, die man dort eben wahrgenommen hat. Und laut Handelskammer sind die meisten Ausbildungsverträge auch mit kleineren Firmen und nicht etwa mit Großkonzernen, wie man vermuten könnte oder sollte, nicht? Sondern es sind eben gerade diese Mittelständler, diese kleinen, auch oft familiengesteuerten, inhabergeführten Firmen, die dann auch noch die Ausbildung in Deutschland einsteuern. Also das ist ja auch bei Handwerkern bekannt. Aber bei kaufmännischen Beratungen und so weiter ist es vielleicht, oder Werbeagenturen, ist es nicht so bekannt, dass es auch bei Werbeagenturen zum Beispiel eher die kleineren Agenturen waren, so bis 100 Mitarbeiter oder bis 50 oder manchmal bis 25. Die hatten dann die Auszubildenden und nicht etwa die ganz, ganz großen Schiffe, die aus dem Ausland eingesteuert sind.
Ja, und nicht jedes Unternehmen möchte natürlich ausbilden, und ich halte es für sehr, sehr wichtig. Wir bilden ja auch schon seit über 15 Jahren bilden wir aus. Wir haben unsere eigene Mannschaft im Endeffekt so aufgebaut, weil ich es ganz wichtig finde. Nicht jeder kann studieren gehen, jeder möchte auch nicht studieren gehen. Hm. Er möchte sofort in die Praxis rein. Und ich denke, gerade in heutigen Zeiten, jetzt auch gerade im letzten Jahr, habe ich viele Unternehmen gesprochen, die gesagt haben, wir bilden nicht mehr aus, weil wir können das uns gar nicht momentan bringen, also leisten, im Homeoffice im Endeffekt auszubilden. Und im Grunde sollte das auch gar nicht sein im Homeoffice. Aber es ist wichtig, die weiter daran zu arbeiten, Führungskräfte beziehungsweise auch Fachpersonal auszubilden. Denn das sind die Generationen, die die Unternehmen weiterhin stützen. Da sind wir nämlich wieder bei den Generationen, genau, die nämlich das Wissen von den älteren Generationen wieder übernehmen und weitertragen. Und diese Prozesse dauern nämlich auch eine gewisse Zeit, sagen wir mal 5 bis 10 Jahre, bis das dann irgendwo dann der Nachfolger für, oder Nachfolgerin für den nächsten Platz im Endeffekt da ist und sich eingearbeitet hat. Gerade bei diesen komplexen Dingen in der heutigen Welt und die immer schnelllebiger sind, aber die Grunddinge, die eben halt zu vermitteln sind, die bedürfen immer eine gewisse Zeit.
Und es ist auch nicht vielen bekannt, dass man ja auch sehr wohl von der Handelskammer aus, also ich bin ja Handelskammer Hamburg, wir sind natürlich auch eine große Stadt, aber dass man von der Handelskammer aus auch so Kollaborationen bildet. Also wir hatten zum Beispiel einen Bereich, den wir dann zusammen gemacht haben mit Axel Springer. Und das war ganz toll. Und da haben wir dann immer unsere Auszubildenden dahin verschickt. Und die haben dann eben 1-2 Monate bei Axel Springer gearbeitet in Stabsabteilung, wo wir gesagt haben, da kommt noch eine Ergänzung. Also so gerade im Mediascheid-Bereich und in diesen Animation-Bereichen, da konnten die uns da sehr gut noch einen Deckel draufsetzen, sodass unsere Leute dann also auch noch sogar besonders vielfältig ausgebildet waren. Also es ist gar nicht unbedingt so, dass du alles ganz alleine als Betrieb leisten musst, sondern du kannst sehr wohl auch über so etwas nachdenken. Und wir sehen es wieder einmal. Es bedarf an allen Ecken und Kanten eben mehr Kreativität und den Mut, neue Wege zu gehen und damit eben halt dann sozusagen Impulse in den Generationsvertrag hineinzubringen. Und das ist eben das, was ich eigentlich immer schon getan habe. Das habe ich auch an der Schule, wo ich jetzt die letzten 15 Jahre eben Leiterin war, also der Nachwuchs für die Werbeindustrie, also das Institute of Design, Hamburg, Berlin, Düsseldorf. Da war das ja genauso. Da musste man auch ganz neue Wege gehen, weil die alten gab es entweder schon, da konnte man sich am Markt nicht differenzieren. Und dieser Habitus, als ich einstieg, gab es eben da 2 sehr, sehr alte Inhaber schon, die eben dort eben letztendlich immer noch ein bisschen den alten Stiefel gemacht haben. Und mein Part war im Grunde, das in die Modernität hineinzutragen und sich damit auch vom Markt zu unterscheiden. Aber dieser Automatismus, den wir früher am Anfang hatten, dass die Kinder dieser Stadt, also die Jahrtöchter und wie sie alle hießen, Gruner und Jahr und sowas, dass die bei uns studiert haben, das war nicht mehr so ein Selbstgänger und man musste ein bisschen mehr tun. Es kamen dann immer mehr Angriffe auch aus dem Ausland und es stand auch in diesen Branchen der Change an. Und im Zuge dessen, auch da musste man sich überlegen, wie arbeitet man mit den Marktplayern zusammen, mit der Wirtschaft, wie bringt man Innovationsthemen ins Haus, wie kann man Wettbewerbe gewinnen, wie macht man das Talent Scouting, arbeiten wir mit ich habe dann auch die internationalen Hochschulkontakte dann hergestellt, dass meine Studenten dann im Ausland ihren Master gemacht haben und damit einen Wettbewerbsvorteil hatten, dass sie dann eben perfekt in Deutschland und dann eben noch obendrauf die internationale Ausrichtung hatten und auch die perfekte Sprache und damit dann eben den Einstieg hatten in die besseren Karrieren. Also auch solche Dinge eben, dass man sich immer wieder was Neues einfallen lässt, damit die Generationen da eben so wie so ein Zahnrad, dass es eben besser miteinander funktioniert und die Leute, die oben rauskommen, in den Markt kommen, dass die da oben auch entgegengenommen werden, wie so ein Puzzlestück. Dass dann auch die Wirtschaft so etwas, was da gerade kommt, haben wollen. Das sehen wir immer an den staatlichen Universitäten, dass da jahrelang wurden da Fächer und Menschen ausgebildet, die jetzt der Markt nicht braucht. Und in den anderen Bereichen, wo der Markt hilfesuchend danach ist, haben die sich scheinbar nicht gefunden oder nicht rechtzeitig genug ausgetauscht. Selbst bei den Lehrern haben wir ja Lehrer, die die Welt nicht braucht. Also Menschen, die nicht digital arbeiten, die nicht gelernt haben mit neuer Lehrmethodik, neuer Snack-Ideologie oder was auch immer. Es gibt ja immer wieder neue Lernmethodik. Also zumindest die nicht gelernt haben, mit diesen neuen Methoden zu arbeiten, sondern haben wir jetzt im Homeschooling dann erlebt, dass dann eben immer noch die alten guten Matrizen oder irgendwas da zum Zuge kam. Und das ist natürlich schauerlich, weil man immer denkt, Mensch, es sind doch genug Generationen junger Lehrer jetzt nachgebildet worden. Und warum haben die eigentlich nicht auch neues digitalisiertes Wissen jetzt reingetrieben? Und notfalls, auch wenn der Staat den Laptop nicht geliefert hat, warum haben sie nicht einfach ihren eigenen Laptop in den Unterricht gebracht? Man versteht das einfach nicht. Also das sind so Denkstrukturen, wenn man so von draußen drauf guckt, das kann man gar nicht begreifen. Nicht? Also ich habe nie gesagt, ich bringe jetzt nicht den Laptop mit oder das mache ich nicht, weil sie mir das nicht beigebracht haben. Also bei uns war immer das Prinzip, wenn du es dir nicht selbst beigebracht hast, bist du selber schuld. Nicht? Also bei Lehrern scheint das so zu sein, also wie gesagt, 6 Wochen Ferien, auch da hat keiner von denen sich nachgebildet und gesagt, oh Gott, ich glaube, ich habe ein Defizit. Das haben die gar nicht, dieses Denken. Die haben immer das Denken, da muss doch jetzt der Staat was tun oder die müssen mir doch jetzt den Laptop geben oder das muss doch erstmal von oben freigegeben werden. Und da müssen wir eben auch ran. In allen Bereichen unserer Gesellschaft sehen wir ja, dass es dort, und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Das sind auch ganz junge Kollegen, die so ticken. Da muss man nur mit den Eltern mal sprechen. Ich bin jetzt keine Mutter mehr im Moment. Also klar bin ich eine Mutter, aber meine Tochter ist schon erwachsen. Aber was ich so aus dem Freundeskreis oder aus dem Kollegenkreis höre, das ist ja schauerlich, was dort manchmal dann gemeldet wird, nicht? Und den Eltern dann überlassen wird sozusagen. Also das ist schon... Ja, auch Generationsthema.
Ja, sicherlich gibt es auch engagierte Lehrer. Ich hatte letztes Mal noch einen Lehrer, einen total engagierten Lehrer, aber die gibt es auch. Es gibt auch engagierte Unternehmer, wie auch nicht. Ne? Und bei dem Engagement, wenn jetzt ein Entscheider, ein Personalentscheider, ein Unternehmenslenker, Lenkerin das jetzt hört, unseren Podcast und sagt, Mensch, tolle Geschichte, Ulrike, Generationsbotschafterin, was würdest du denen denn als Tipp mitgeben, wenn sie Unternehmen so ein bisschen auf Vordermann, Vorderfrau bringen wollen?
Naja, man muss natürlich sehr sensibel und vorsichtig da vorangehen. Ne? Kann man jetzt, wie ich ja vorhin auch schon mal andeutete, auch wenn es sich manchmal bei mir von der Analyse erstmal sehr, sehr staccatisch anhört, aber so von der Vorgehensweise her muss man natürlich da sich vorsichtig rantasten. Also ich würde in dem Fall tatsächlich dann dazu raten, dass man erstmal eine Grundanalyse macht und da kann man natürlich helfen, dass man erstmal guckt, wo stehen wir, was haben wir jetzt bisher erreicht. Und wo möchten wir hin? Und auf dieser Grundlage dann eben dann natürlich die Struktur des Unternehmens betrachtet, dann auch die Personalsituation, den zukünftigen und jetzigen Bedarf und dass man von der Seite her eben das Ganze eben erstmal analytisch angeht und dann eben auch gerne, wenn die Analyse schon abgeschlossen ist oder ich in ein Unternehmen komme, wo man diese Analyse schon kennt, man schon einen Schritt weiter ist, dann natürlich auch gerne in die Umsetzungsphase und mithelfen, dann diese Gespräche mit den verschiedenen Generationen zu machen, die Workshops durchzuführen, Prozesse und Strukturen eben halt dann nach und nach mit zu verändern und zu begleiten. Das wäre jetzt der Part, den ich dort gehen würde. Aber wie gesagt, es hängt ja auch davon ab. Oftmals kriegt man ja auch eine Anfrage und da ist schon ganz konkret eine Beschreibung einer Notwendigkeit. Und dann wird das ja auch schon von der Firma selber konkret vorgegeben, da wollen wir ran, kümmern Sie sich um den Bereich. Also ich habe zum Beispiel auch öfter jetzt eben natürlich im Moment auch Anfragen, die ganz konkret sagen, wir haben ein paar Themen rund um unsere Best-Ager oder Babyboomer. Können Sie da helfen zu vermitteln zwischen der Generation Y und den Babyboomern? Das scheint nicht mehr so gut zu funktionieren. Da sind aus der Herkunftsbeschreibung heraus, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, Missverständnisse vorprogrammiert. Und die Hierarchien werden so in dieser Form, wie sie bisher waren, nicht mehr akzeptiert. Können Sie da helfen und beratend dabei sein? Oder eben eine Nachschulung unserer Führungskräfte in Bezug auf die neuen Generationen, die es jetzt gibt. Viele haben tatsächlich auch noch Themen, dass sie das gerne mal erklärt haben wollen, wie die verschiedenen Generationen ticken. Wie ist denn eigentlich so eine Generation Z? Oder was erwartet uns bei der Next Gen oder bei den Gen Alpha, nennt man die ja wohl, die jetzt so am Start sind. Also wenn die jetzt zum Beispiel schon für die Messen sich überlegen, die gehen auf eine Nachwuchsmesse und überlegen sich, wir müssen da unser Messematerial fertigstellen oder wir müssen, wen schicken wir denn da hin? Schicken wir jetzt nur noch die ganz Jungen hin oder können wir da noch mit unserem Herrn Dr. Müller hingehen und so weiter? Ich will dem Herrn Dr. Müller jetzt nicht nahe treten, das war jetzt nur ein Platzhalter. Dr. Ja. Mustermann sagt man ja immer in der Datenbank. Dass man dann überlegt, mit wem gehen wir hin, wie treten wir auf? Und wie müssen wir jetzt eigentlich vorgehen, wenn es jetzt um diese begehrten Nachwuchsler geht, wie muss man die heute auch direkt ansprechen? Auch das kann ja ein Thema sein. Nicht? Und da kommt es dann ja zu diesem Zusammenkommen der Generationen. Ja. Das ist ja ganz häufig, es gibt ja verschiedene Situationen.
Ja, prima. Das waren viele Informationen, ein wertvolles Gespräch. Herzlichen Dank, liebe Ulrike. Und für dieses wertvolle Gespräch gibt es natürlich etwas bei uns im Podcast. Wer schon mal unseren Podcast gehört hat, gibt es für jeden wertvollen Gast einen Kaffeebecher. Du bist wertvoll, steht da drauf. Liebe Ulrike, herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute und der Becher geht nach Hamburg.
Das ist ganz lieb, André. Das freut mich sehr. Man hat das ja nicht alle Tage, dass man Wertschätzung erfährt. Und ich finde das toll, dass du das so damit nochmal betonst. Ganz, ganz herzlichen Dank. Mir war es aber auch eine Freude, mich mit dir auszutauschen. Du bist ja nun auch ein absoluter Branchenkenner. Und das ist natürlich toll, wenn man da mal auf Augenhöhe guckt, wo gibt es Ansätze, wo kann man helfen oder wo gibt es auch tatsächlich Tätigkeiten und Bedarf am Markt. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Tschüss.
Tschüss.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie ihn bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kollegen. Vielen Dank dafür. Weitere Infos im blog.hiddencandidates.com.